Die heutige Episode trägt den Titel Web but Greener, mein nachhaltiger Monatsrückblick für den September 2024. Dabei möchte ich dir erzählen, was ich so persönlich erlebt habe an Vorträgen, was es neue Folgen gab. Dann habe ich wieder fleißig Links und Kurznachrichten recherchiert. Da gibt es auch wieder sehr spannende Dinge, die ich dir gerne vorstelle. Und natürlich haben wir auch wieder die Rubriken Gedenktage und einen Ausblick auf den Oktober, der auch wieder interessante Dinge bringen wird. Sei gespannt auf diese Folge. Herzlich willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Episode. Es ist schon wieder ein Monat rum, die Zeit fliegt. Arndt Zeigler würde sagen, ich habe wieder eine pickepacke volle Episode zusammengestellt mit ganz viel Informationen und deswegen will ich gar nicht lange eine Vorrede machen, sondern gleich loslegen. Also was ist mir persönlich so passiert in diesem Monat? Wir fangen wie immer an mit den Podcast-Folgen. Da hatten wir in dem Monat exakt 3. Angefangen hat es am 12. September mit der Episode Digitale Suffizienz für mehr Nachhaltigkeit. Da hatte ich Nicole Wolf zu Gast. Dann am 19. September gab es die Folge 5 Datenformate für den digitalen Friedhof. Etwas provokanter Titel, aber muss auch mal sein. Und am 26.09. hatte ich wieder einen Seitentest, der CO2-Doc prüft, www.bing.de. Das waren die Folgen in diesem Monat. Dann war ich selber auch bei Emily Erker zu Gast in einem LinkedIn Live letzte Woche. Das verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Das war auch ein bisschen interaktiv, weil dir die Zuhörer direkt auch Fragen stellen konnten. Und wir waren auch im Bild zu sehen. War auch mal wieder spannend, nach längerer Zeit nochmal in einem Podcast zu Gast zu sein. Dann habe ich in dem Monat auch einige Vorträge gemacht. Angefangen beim OMT-Club-Treffen in Frankfurt Anfang des Monats. Da war noch richtig Sommer. Und wir hatten auch eine sehr schöne, lebhafte Diskussion in dem Vortrag. Und wahrscheinlich war es da auch ein bisschen wärmer noch, weil ja so viele Rechenzentren in Frankfurt Süd sind. Wenn man heute rausschaut, ist es ja doch recht frisch geworden. Also das war eine schöne Erfahrung, mal auf einem OMT-Clubtreffen zu sprechen. Dann war ich auf der Konferenz BIT und Bäume Saar in Saarbrücken, die zum ersten Mal stattgefunden hat in meiner Heimat. BITs und Bäume kennt ihr vielleicht, das ist ja eine Bewegung, die in Berlin, glaube ich, ihren Ursprung hatte. Und die erste Konferenz war 2018 und es gibt jetzt immer mehr regionale Ableger. Und da geht es eben auch um die Themen der nachhaltigen Digitalisierung. Ich hatte da einen Stand und auch einen Vortrag. Und es war schön, da mal wieder im Saarland gewesen zu sein. Es war natürlich noch, weil es die erste Veranstaltung war, nicht so groß. Aber das wird wahrscheinlich in Zukunft auch wachsen. Dann mein Highlight in dem Monat, ist noch relativ frisch, das war letzten Freitag, die OMT-Konferenz 2024. Auch ein sehr voller Tag mit vielen informativen und tollen Vorträgen. Und zur Krönung des Abends durfte ich ja selber auch noch auf die Bühne in der Website-Klinik mit Stethoskop als CO2-Doc und habe dann ein paar Dinge über die OMT-Webseite sagen können. Aber in 8 Minuten hat man natürlich nicht so viel Zeit. Aber das war auch spannend, weil so viele Leute haben wir, glaube ich, noch nie irgendwo zugehört bei einem Vortrag. Dann, was gab es noch? Ich hatte doch mal einen Gastbeitrag bei Greenworks mit der Überschrift Digitaler Datenputz, so sparen Unternehmen Strom und CO2. Den verlinke ich dir auch noch mal in den Shownotes. Und im Zuge der Bits und Bäume-Konferenz hatte ich auch das Glück, ich habe da ein paar Nachrichten verschickt und wurde da kurz vorher für die Saarbrücker Zeitung interviewt, die auch einen Beitrag darüber drin hatten, mit der Überschrift Internet-Experte aus Losheim. Ich bin ja Saarländer, die waren dann froh, dass sie das Thema überhaupt nochmal auch mit Lokalkolorit bringen konnten. Und Das hat wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit mir gebracht oder für das Thema gebracht als der Messeauftritt. Und ein weiteres Highlight war, dass ich im Zuge dieser Info-Mail, die ich an ein paar Medien geschickt hatte, auch von der Deutschen Presseagentur interviewt wurde. Da bin ich noch sehr gespannt, was der Redakteur aus dem Interview gemacht hat. Da werde ich wahrscheinlich im nächsten Monatsrückblick drüber berichten. Aber das kann vielleicht mit ein bisschen Glück auch entsprechend an große Medien gestreut werden. Und ein drittes Highlight war sicher auch der Besuch im Rechenzentrum von Hetzner, was ich im Rahmen einer Dienstreise, die ich nach Dresden gemacht habe, auf dem Rückweg gut noch einbauen konnte. Das war ein sehr informativer Tag, über den ich auch nochmal eine ganze Folge in diesem Podcast machen werde, weil man sollte doch mal ein Rechenzentrum von innen gesehen haben, um dann auch so die Umweltfolgen oder die Möglichkeiten und Grenzen besser beurteilen zu können. Kommen wir nun zu den interessanten Links, die ich für dich wieder zusammengestellt habe. Der erste, das ist nochmal ein Praxisbeispiel für eine Carbon-Aware-Website. Verlinke ich dir natürlich auch, wie gesagt, alles in den Shownotes. Diese Website ändert sich von der Darstellung her, je nachdem, von wo es mal zugreift. Und man sieht auch, wie viel CO2-Äquivalente hier eine Page-Impression bzw. der Strom jetzt hat. Und man kann oben in der Ecke dann sagen, du greifst jetzt hier aus Deutschland zum Beispiel zu, dann ist es im Moment sogar besser als in Großbritannien von den CO2-Werten. Island ist natürlich viel besser und dann sieht die Seite anders aus, weil die letztlich auslesen, wie ist mein Standort oder wo ist mein Standort. Und je nachdem kann man ja heute auch Webseiten entsprechend anpassen. Das ist nochmal ein schönes Praxisbeispiel. Zweiter Link, der heißt The 10 Best Tools to Green Your Software. Das ist eine Zusammenstellung hier in einem GitHub-Blogbeitrag. Will ich eigentlich gar nicht jetzt so viel dazu sagen. Das solltet ihr einfach mal durchgucken. Da sind ein paar Tools genannt, um Software oder generell um Stromverbrauch beim Programmieren, Entwickeln oder auch in Clouds zu messen. Das sind, glaube ich, hier alles freie Tools. Und das sollten sich insbesondere die Entwickler noch mal ein bisschen genauer ansehen. Dritter Link, das ist eine Studie, die kam noch ganz frisch rein von Scope 3, Sustainability in Media Planning, How Brands Can Start Reducing Carbon Emissions in Advertising. Auch sehr interessant, ich habe es noch nicht ganz gelesen. Nachteil ist, du musst da dann einen Account anlegen, um das runterladen zu können, aber den Deal kennt ihr ja von vielen Seiten. Aber es gibt hier keine andere Chance, um an die Info zu kommen. Natürlich hat man auch bei der Mediaplanung eine ganze Menge Optionen. Einmal in der Gestaltung der Werbemittel, dass die eben schlanke Formaten haben oder zum Beispiel in der Länge. Oder ich stelle mir auch vor, dass man das Hosting der Seiten analysiert, wo letztlich die Werbemittel angezeigt werden können. Das ist auch ein sehr spannendes Thema jenseits der eigenen Website, weil man will natürlich auch nicht nur die eigene Website nachhaltig haben oder den eigenen Newsletter-Versand. Sondern wenn ich irgendwo Werbung schalte, sollte das natürlich auch möglichst nachhaltig sein. Deswegen schaut euch das gerne auch nochmal an. Und wenn ihr relativ viel Zeit habt, dann solltet ihr euch auch die Broschüre vom Umweltbundesamt anschauen. Die ist auch gerade erschienen. Digitalisierung und natürlich Ressourcen heißt das Ganze. Die hat aber, glaube ich, über 200 Seiten. Was natürlich gut an der Geschichte ist, dass hier auch nochmal die Schattenseiten der Digitalisierung ein bisschen beleuchtet werden, weil normalerweise wird ja immer alles nur gehypt, alles ist super, die Digitalisierung spart Strom, aber die versuchen ja auch bis ins Jahr 2050 Prognosen aufzustellen, gucken auch, wie das mit den Ressourcen ist, mit seltenen Erden, mit Treibhausgasemissionen. Aber wie gesagt, das ist relativ lang, es gibt aber eine kurze Version, aber ich wollte euch den Link natürlich nicht vorenthalten, wenn ihr euch da bei dem Thema weiterbilden wollt. Dann die Kurznachrichten. Wir haben ja immer auch ein paar Kurznachrichten hier in dem Format. Das erste fand ich eine sehr wichtige Geschichte von der Green Web Foundation. Anfang September erschienen Reviewing the Evidence we Accept for Green Hosting Verification. Ich habe schon oft die Datenbank bei der Green Web Foundation erwähnt und habe ja auch schon mal kritisiert, dass das Green Hosting kein binärer Zustand ist, entweder 0 oder 1, du hast es oder hast es nicht, dass es da ganz viele Zwischenstufen gibt und das hätte es auch die Green Web Foundation anscheinend eingesehen, dass dann zum Beispiel Kompensation jetzt anders eingestuft wird als echtes Green Hosting, Fand ich insofern schön, weil ich kurz vorher für die Website-Boosting meine Kolumne abgegeben hatte und genau das Thema auch hatte, dass es schön wäre, wenn wir dieses System etwas feingliedriger machen würde. Und das ist natürlich sehr zu begrüßen, weil dann müssen sich auch die, die jetzt wirklich das Screen-Hosted nennen wollen, ein bisschen mehr anstrengen und werden nur kompensiert. Das ist ja auch in anderen Bereichen so. Das ist dann erstmal nur die zweite Liga und nicht mehr die Bundesliga oder die Champions League des Greenhostings. Und das ist auch gut so, weil leider ist da natürlich auch relativ viel Greenwashing unterwegs oder es wird gar nicht spezifiziert, wie das Hosting oder warum jetzt ein Hosting letztlich grün ist. Und dann obliegt es uns dann, das zu überprüfen. Und das ist teilweise relativ schwierig, weil die Hoster das auf ihren Webseiten auch oft gar nicht benennen. Zweiter Link fand ich auch nett. Die Überschrift lautet: Rechnerisch getrickst, Datenzentren von Tech-Konzernen verursachen womöglich deutlich mehr CO2. Das ist ja ein Artikel von T3N. Und ich möchte das mal exemplarisch an Meta dann hier dokumentieren. Die haben zum Beispiel in ihrem Nachhaltigkeitsbericht 2022 offiziell angegeben, sie hätten 273 Tonnen CO2-Äquivalente gehabt. Und da wird man natürlich relativ schnell stutzig, weil 273 Tonnen ist jetzt nicht besonders viel. Eigentlich waren es aber 3,8 Millionen Tonnen, also 19.000 Mal mehr. Und der Rest wurde eben durch Stromzertifikate dann letztlich ausgeglichen oder taucht in dieser Bilanz nicht aus. Und da seht ihr halt, wo das Problem der ganzen Großen ist. Die werden sehr oft viel kompensieren und dann viel geringere Zahlen angeben, als sie in Wirklichkeit haben. Das ist jetzt mit Sicherheit nicht metaspezifisch. Das gleiche Problem werden Google, Microsoft, Apple und alle anderen auch haben. Also lese ich den Artikel gern auch nochmal durch. Und diese Berechnung von CO2-Emissionen ist natürlich auch ein Punkt, wo viel Greenwashing, muss das Wort leider öfter verwenden, im Spiel ist, was wir halt durchschauen sollten oder wir sollten halt genauer hingucken oder das nochmal rausrechnen. Dritter Link geht im Prinzip in dieselbe Richtung. Wie viel Wasser und Strom ChatGPT für eine Mail verbraucht? Das fand ich auch eine schöne Untersuchung, die hier bei Golem veröffentlicht wurde. Und die haben eben rausgefunden, dass wenn ChatGPT jetzt dir eine Mail für, keine Ahnung, für irgendwas automatisiert schreibt von 100 Worten, dass da 0,14 Kilowattstunden Strom verbraucht werden. Damit kann man 14 LED-Leuchtmittel eine Stunde lang betreiben. Also 0,14 Kilowattstunden ist natürlich sehr wenig. Aber wenn wir überlegen, wenn Millionen solcher Anfragen dann von uns getätigt werden, allein in Deutschland und in der Welt wahrscheinlich irgendwann Milliarden, dann werden aus 0,14 Kilowattstunden sehr schnell Gigawatt, Terawattstunden. Und dann brauchst du allein, um diese ChatGPT-Anfragen zu beantworten, irgendwann ein ganzes Kernkraftwerk an Strom für. Und da gibt es halt einige Studien in letzter Zeit oder OpenAI hat ja auch beantragt, habe ich letzt auch gelesen, dass die für ein Rechenzentrum irgendwo 5 Kernkraftwerke brauchen. Eigentlich unglaublich, wie groß ist dieses Rechenzentrum, wie viele Rechner stehen da drin, wie viel Strom verbrauchen die. Aber da seht ihr, wo die Entwicklung hingeht und ich bin schon sehr gespannt auf die Diskussion in Deutschland. Brauchen wir jetzt wieder Kernkraftwerke, um jetzt hier KI-Rechenzentren zu bauen oder wir sind ja sowieso ein Hotspot für Rechenzentren, dass dann gesagt wird, wir können ja nicht hier unsere Wettbewerbsfähigkeit verlieren, wenn wir Google oder irgendwen nicht mehr erlauben, diese Monster-Rechenzentren hier irgendwann zu bauen. Und dann ist die Frage, wo der Strom herkommt. Die Diskussion hatte ich ja auch für Irland schon mal thematisiert, dass die das gar nicht mehr genehmigen. Weil da gibt es eben den Strom nicht und die wollen, glaube ich, in Irland auch keine Kernkraftwerke bauen und haben, glaube ich, auch gar keine. Also da kommt sicher noch einiges auf uns zu. Vierter Link, das ist hier eine Studie aus China. Wir wollen ja auch mal was Positives haben, nicht nur immer sagen, dass alles so viel Strom verbraucht. Da geht es eben darum, hier die Nutzung von freier Kühlung, Abwärme und erneuerbaren Energien in Rechenzentren kann den Energieverbrauch des Kühlsystems um 45,8% und die Kohlenstoffdioxidemissionen um 90% und die jährlichen Kosten, was ja auch ein richtiger Punkt ist, um 55% reduzieren. Das ist eine Studie, die hier in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift erschienen ist, verlinke ich euch natürlich auch. Und der letzte Link, den kann man wahrscheinlich auch positiv sehen, den habe ich hier bei Heise gefunden. Da geht es darum, wir haben ja heute bei Medikamenten immer noch diese Beipackzettel. Also ich lese die eigentlich nie. weil du bist schon halb tot bei manchen Dingern, wenn du nur guckst, was das alles für Nebenwirkungen haben kann. Außerdem sind die immer so furchtbar geschrieben, dass das für einen normalen Mensch sowieso nicht lesbar ist. Also ich würde mir wünschen, dass ChatGPT oder irgendeine KI das in vereinfachter Sprache für jeden Bürger ausgeben kann. Aber das würde natürlich auch wieder mehr Strom verbrauchen. Aber in dem Beitrag hier geht es jetzt darum, dass überlegt wird, einen digitalen Beipackzettel einzuführen. Das heißt, dass diese Zettel nicht mehr bei allen Medikamenten beigelegt sind, sondern dass man über einen QR-Code die dann zum Beispiel runterladen kann, was man auch an anderen Stellen schon hat. Ich kenne das aus der Chemie, dass wenn man Chemikalien einkauft, da gab es die Sicherheitsdatenblätter oder diese ganzen Informationen. Die mussten ganz früher auch immer beigelegt werden oder waren teilweise auf die Behälter aufgedruckt und die ganzen Hinweise. Und das kann man heute auch alles irgendwo online einsehen, runterladen. Da haben wir natürlich wieder die alte Frage oder das Problem, dass dann jemand sagt, ja, dann werden Leute diskriminiert, die kein Handy haben. Oder ich sag mal, diese Beipackzettel diskriminieren jeden, der jetzt eine Brille hat, weil die sind meistens auch so klein geschrieben, dass selbst ich das kaum noch lesen kann oder manchmal mir auch eine Lupe holen muss. Also, aber das würde natürlich extrem viel Papier einsparen, wenn wir mal nehmen, ich weiß nicht, wie viele Medikamentenpackungen hier pro Monat oder pro Tag so verschrieben werden. Das sollte man halt auch beobachten und wäre natürlich auch ein Punkt, um durch Digitalisierung jetzt nochmal eine Menge Ressourcen einzusparen. Aber wie gesagt, man muss halt dann sehen, wie man das löst oder wie dann Leute, die dann kein Smartphone haben, an die Daten kommen, wenn sie es denn überhaupt lesen wollen. Weil wie gesagt, die meisten Leute werden es wahrscheinlich nicht lesen. Das sind eher immer Haftungsfragen, Sicherheitsfragen, warum das so sein sollte. Gut, das waren die Links. Jetzt habe ich noch nach Ereignissen gesucht und habe eigentlich gar nicht so viel gefunden. Das eine ist die Frage, ob das ein gutes oder schlechtes Ereignis war. Am 30.09.2014, also genau heute vor 10 Jahren, wurde Windows 10 angekündigt. Ist ja heute immer noch das am meisten verbreitete Betriebssystem, glaube ich. Und Windows 11 hat sich nie so ganz durchgesetzt. Aber der Support für Windows 10 soll ja auch, ich glaube, nächstes Jahr eingestellt werden und dann sollen wir auch alle gezwungen werden, uns einen neuen Rechner zu kaufen, weil viele Rechner, die auch immer noch gut laufen, eben nicht kompatibel sind mit Windows 11 und mit Windows 12 wird es mit Sicherheit dasselbe Problem geben. Ich weiß nicht, wann das rauskommt. Von daher war Windows 10 damals sicher ein großer Fortschritt gegenüber Windows 8, weil da, glaube ich, der Code auch komplett neu war. Aber in Sachen Nachhaltigkeit und Microsoft ist halt die Frage, ob die da nicht noch irgendeine Lösung finden, dass man entweder Windows 11 dann auch auf älteren Rechnern oder auch 12 auf älteren Rechnern installieren kann, wenn man eben auf bestimmte Sachen verzichtet. Es wollen nicht alle Leute den ganzen KI- und Grafikkarten-Quatsch haben und dann sollen die eben dann damit noch arbeiten können, weil das würde extrem viel Hardware-Ressourcen einsparen. Wenn nicht, dann würde ich hier diese ganzen Neuanschaffungen auf die Klimabilanz von Microsoft draufhauen und dann haben die ein relativ großes Problem, ihre Klimaziele auch nur ansatzweise zu erreichen. Aber das ist für mich alles Scope 3, Anwendung von Produkten. Das heißt, wenn ich Windows-Produkte oder Microsoft-Produkte mit meiner Hardware nicht mehr nutzen kann, dann zählt das die Neuanschaffung zur Klimabilanz von Microsoft. Oder die sollen halt ganz viele sinnvolle Ausgleichsmaßnahmen finanzieren. Dann wäre es auch gut, aber dann werden sie wahrscheinlich arm oder die Aktionäre werden keine Dividende mehr haben. Aber das ist noch mein eigenes Thema. Der andere Tag, der heute auch ist, zufälligerweise auch am 30.09.2014, heute ist der International Podcast Day. Den hat der Amerikaner Steve Lee im Jahr 2014 mal ausgerufen und der steht jetzt auch in diversen Kalendern drin. Ich habe jetzt noch nicht so viel gelesen in LinkedIn zu dem Datum, aber das ist halt auch, sagen wir mal, als Podcaster ist das natürlich auch ein Tag, dieses Medium dann zu feiern. Und wir nähern uns ja auch der Folge 50. Wir sind jetzt gerade bei 48 und wenn ihr es noch nicht gelesen habt, ich habe ja auch einen Aufruf bei LinkedIn gestartet, aber ihr könnt mir auch anderweitig ansprechen, dass ich in Folge 50 angeboten habe, dass mich jemand von euch interviewt. Egal wer, er muss kein Journalist sein oder sie. Er sollte einfach mich interviewen. Du kannst mir dann Fragen zum Podcast stellen, zu dem Thema stellen, warum ich das mache. Aber ich will dir da gar keine Vorgaben machen. Du bist dann der Host und ich bin der Gast und wir werden das aufzeichnen und werden das 1:1 so senden, wie wir das aufgenommen haben. Das kann ich dir versprechen. Wenn du daran Interesse hast, dann bewirb dich gerne noch bis Anfang Oktober, also die Folge 50, die wird dann so Mitte Oktober erscheinen. Also wir sollten das dann spätestens so bis zum 10. im Kasten haben, die Folge. Das war schon jetzt Teil des Ausblicks. Ich hatte auch schon gesagt, dass wir eine Folge haben werden über meinen Besuch in dem Hetzner Rechenzentrum. Das wird wahrscheinlich nächste Woche der Fall sein. Dann habe ich heute auch schon gesehen bei der Website Boosting, dass sie auch meinen Artikel im nächsten Heft schon anteasern. Da geht es eben diesmal um das Thema Green Hosting, hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Dann plane ich in dem Monat wieder natürlich eine Folge, wo ich eine Seite teste. Ich habe da auch schon eine im Auge, die auch sehr weit verbreitet ist und die jeder kennt. Lasst euch da überraschen. Und ich plane noch ein Interview zu dem Thema Digital Detox. Wer da zu Gast sein wird, das verrate ich aber jetzt noch nicht. Das kriegt ihr im Laufe des Monats mit. Und letzter Punkt, wenn ihr mich nochmal live im Oktober sehen wollt, gibt es die Gelegenheit in Leverkusen auf der Lab Supply. Das ist zwar eine Laborfachmesse, aber der Eintritt ist kostenlos. Und wenn ihr da in der Gegend wohnt und meinen Vortrag zum Thema nachhaltige Websites und digitale Kommunikation für mehr Klimaschutz hören wollt, dann ist das problemlos möglich, ist in Leverkusen, wer sich da auskennt, direkt in der Stadthalle. Und das wird wahrscheinlich der einzige Live-Auftritt in dem Monat sein. Gut, damit bin ich am Ende der Folge und hoffe, dass ich dir ein paar Dinge mitgeben konnte. Es gab wieder viel bei mir persönlich. Es gab wie immer einige interessante Veröffentlichungen und Ereignisse. Und ich bin mir sicher, es wird auch im nächsten Monat genauso sein. Und ich würde mich freuen, wenn du diesem Podcast treu bleibst und auch weiter einschaltest und ihn weiterempfiehlst. Bis dann. Tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Kaffee ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.